Deutschlandfunk. Streitkultur.
Die Mieten steigen und das mit einer Schnelligkeit, die man vor wenigen Jahren wohl noch nicht für möglich gehalten hätte. Vor allem in den Großstädten und Ballungsräumen regen sich Besorgnis und auch zunehmend Wut von Mietern, die fürchten, dass ihre Wohnung in absehbarer Zeit zum Spekulationsobjekt werden könnte. Zunehmend ist auch die Mittelschicht davon betroffen. Eine subventionierte Neubauwohnung für 350 Euro warm bei 40 Quadratmeter kommt mittlerweile in einer Stadt wie Berlin, München oder Hamburg einem Lottogewinn gleich. Frei finanziert würden dafür wohl rund 780 Euro Warmmiete fällig. Die Frage, wird das Wohnen zum Luxus, ist also nicht mehr von der Hand zu weisen. Die Bundesregierung hat zwar Abhilfe versprochen, sie will bis zum Jahr 2022 rund 1,5 Millionen neue Wohnungen in Deutschland bauen, darunter allein jährlich 80.000 Sozialwohnungen. Doch nach Zahlen hinkt der neu geschaffene Wohnraum schon seit Jahren den Vorgaben hinterher.
Ähnlich wie Wasser und Luft gehört das Wohnen jetzt dann also zu den Grundbedingungen des Lebens. Und deswegen kann Wohnraum nicht einfach eine Ware sein, weil der Wohnraum auf der Erde steht.
Wir wollen einfach bezahlbaren Mietraum und zwar langfristig. Nicht, dass ein Privatinvestor eine Anschubsförderung kriegt für sozialen Wohnungsbau und nach 20 Jahren die Mieten explodieren. Gute Wohnung für alle.
Es ist richtig, dass für eine neue Wohnung, die dann ja auch einen anderen Standard hat, wird tatsächlich ein höherer Preis fällig. Ja.
Wenn man dann irgendwann an den Punkt kommen muss, dass man mehr wie 2/3 seines Gehalts für Miete zahlen muss, dann wo ist da die Würde zum Leben?
Meine Horrorvision ist die Vorstellung, dass hier nur noch Zweitwohnungen von reichen Menschen aus London oder New York existieren und unsere eigentliche Bevölkerung am Ende irgendwo in der Peripherie wohnen muss, weil sie sich München nicht mehr leisten kann.
Ich finde es schon krass. Also ich finde es frech. Man arbeitet ja für eine Wohnung, also man geht ja arbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir das Geschenk bekommen haben wollen.
Wird das Wohnen zum Luxus? Darum geht es in den nächsten gut 20 Minuten dieser Streitkultur, zu der Sie Carsten Probst begrüßt. Und bei mir ist Florian Schmidt, Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin. Guten Tag, Herr Schmidt.
Ja, guten Tag.
Und ebenso ist hier Professor Michael Vogtländer, Leiter des Kompetenzfeldes Finanzmärkte und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Guten Tag, Herr Vogtländer.
Ja, guten Tag, Herr Probst.
Also, wird das Wohnen zum Luxus in Deutschland oder was kann man dagegen tun? Ihr Eingangsstatement bitte, Herr Vogtländer.
Ja, Wohnen wird tatsächlich zum Luxus, so habe ich auch mein Buch überschrieben. Der Grund ist einfach, dass wir tatsächlich zu wenig bauen. Wenn wir uns die Situation in Berlin anschauen, Berlin wächst um rund 40.000 Einwohner pro Jahr, gebaut werden 10, jetzt 15.000 Wohnungen, das reicht einfach nicht. Und da müssen wir ansetzen, denn wenn wir nicht den Wohnungsbau tatsächlich stimulieren, wenn wir es nicht schaffen, neue Stadtviertel auch zu bauen, Berlin wird in absehbarer Zeit auf 4 Millionen Einwohner kommen, dann werden wir weiter steigende Preise erleben und steigende Mieten erleben. Und daher muss der Fokus tatsächlich darauf liegen, nachverdichten, in die Höhe bauen und neue Stadtviertel bauen, damit wir tatsächlich aus dieser Wohnungsnot wieder herauskommen.
Herr Schmidt, das sehen Sie wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja, das Problem ist aus meiner Sicht auf der einen Seite, dass die Menschen einfach wieder in die Städte wollen. Das ist ein Trend, der eigentlich erst so seit 10 Jahren sich wirklich dann deutlich auch niederschlägt. Und auf der anderen Seite gibt es ein unglaubliches Potenzial an Geld, was auf der Suche ist, auch international nach Kapitalanlage, aber auch nach schneller Rendite. Und das drängt eben alles in die Wohnungsmärkte und drängt vor allem auch in den Bestand. Und ich sehe auch die größte Herausforderung darin, dass die Menschen, die in den Bestandshäusern wohnen, also die schon da sind, dass die geschützt werden vor diesem Phänomen, dass eben das Wohnen, dass die Immobilien einfach eine Ware ist, die sozusagen auf den Märkten gehandelt wird und wo die gesetzlichen Rahmenbedingungen eben es erlauben, dass Wohnen einfach ja, verwertet wird und dass damit Rendite gemacht wird, ohne dass dort eigentlich ein Mehrwert entsteht. Auf der anderen Seite, klar, müssen wir neu bauen, wir müssen aber das Richtige bauen. Wir müssen bezahlbaren Wohnraum bauen. Dafür muss Bauland her, Fördermittel erhöht werden, brauchen eine Bodensteuer und auch Bindungen. Das heißt, es kann nicht sein, dass uns dasselbe passiert wie vor 30 Jahren, dass wir jetzt neu bauen, schnell, schnell und auch ein paar bezahlbare Wohnungen, aber die nach 20 Jahren dann auslaufen.
Zwei grundsätzliche Statements, ich denke auch mit sehr unterschiedlichen Gewichtungen. Herr Schmidt, vielleicht an Sie zunächst die Frage in Ihrem Bezirk. Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg, bemühen Sie sich ja auch sehr stark um Bestandsschutz für Mieter, die dort wohnen. Also Mieter gerade mit eher kleineren Einkommen. Das sieht zum Beispiel so aus, dass sie eben großen börsennotierten Wohnungskonzernen wie der Deutschen Wohnen Kompromisse abhandeln bei der Umlage von Modernisierungskosten zum Beispiel. Oder sie betreiben Milieuschutz, das heißt, der Bezirk kann ein Vorkaufsrecht ausüben, wenn Hauseigentümer ein Haus verkaufen wollen. Was ich mich natürlich nun dabei frage, kann denn die Politik tatsächlich so viele Häuser vom Markt nehmen, so dauerhaft sozusagen die Preise auf dem Markt beeinflussen, dass damit Mieten im großen Stil gedrückt werden?
Also zunächst, wir kämpfen um jedes Haus, in dem Menschen leben, die von Verdrängung bedroht werden und denen wir dann ihre Existenz leicht machen, dass sie eben in ihren Häusern bleiben können. Das ist es wert, dafür zu kämpfen. Es wird dann immer gesagt, die Kosten seien so astronomisch und das Geld sei ja besser im Wohnungsneubau investiert und da hat man dann einfach nicht richtig nachgerechnet, sondern man blefft eben einfach gegen diese Instrumente, weil sie doch dem Immobilienmarkt recht wehtun. Und da eine richtige Kampagne auch gegen uns geführt wird. Wir haben aber immerhin 4.000 Wohnungen ungefähr abgesichert über Verträge mit großen Unternehmen, wo dann eben diese Modernisierungsumlage im Grunde auf sowas wie 4% vielleicht runtergegangen ist, statt 11%, wie es im Moment vorgesehen ist, oder 8% im neuen Gesetzesentwurf der Bundesregierung, was immer noch viel zu viel ist. Und wir haben immerhin ungefähr 1.000 Wohnungen abgesichert über Vorkaufsrecht. Immer mit Verträgen auch teilweise wirklich gekauft, teilweise auch angekauft unter, sagen wir mal, in Aussichtstellung des Vorkaufsrechts. Und das ist immerhin 1% des Bestandes an, ich sag mal, marktorientierten Immobilien oder Wohnungen im Bezirk. Und wenn wir das über 20 Jahre fortführen und auch wirklich ein Ziel vor Augen haben, nämlich, dass wir den Bestand, der im Moment, sagen wir mal, 25% an gemeinwohlorientierter Bewirtschaftung aufweist, wenn wir das auf 50% erhöhen und das über 20 Jahre, das ist immerhin ein Ziel. Das heißt, wir könnten dann das Gleichgewicht herstellen und so ein bisschen in Richtung Wien gehen, wo eben auch 50% des Bestandes in kommunaler Hand ist.
Herr Vogtländer, Sie sprachen ja wirklich davon, dass zu wenig gebaut wird. Gerade dem Berliner Senat wird ja immer ein wenig Untätigkeit seitens der Bauwirtschaft vorgeworfen. Also was gerade die Bereitstellung von Bauland oder bezahlbarem Bauland und von Baugenehmigungen betrifft. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist schon so. Also man hat bei Berlin teilweise das Gefühl, man will ja bewusst Investoren vertreiben und man ist nicht unbedingt offen, neue Stadtviertel tatsächlich anzugehen. Das ist gerade auch für die Grünen natürlich ein schwieriges Thema. Da sind viele Umweltschutzaspekte auch zu berücksichtigen. Aber man sieht gerade in Berlin auch, dass natürlich auch Widerstand der Bürger selber da ist. Wenn wir uns an die Abstimmung zum Tempelhofer Feld erinnern, sehen wir ja, wie schwierig das ist, tatsächlich solche neuen Baugrundstücke zu erfassen. Aber nichtsdestotrotz, wir werden ohne diese Auswahl diese Probleme und diesen Druck auf den Wohnungsmarkt ja weiter haben. Und ich warne auch ein bisschen davor, nur auf den Staat zu setzen. Also dieses Ziel 50% kommunale Wohnungen oder gemeinwohlorientierte Wohnungen. Auch die Wohnungen müssen ja irgendwann modernisiert werden, instand gehalten werden. Und ich sehe nicht unbedingt, dass wir insgesamt zu viel modernisieren in Deutschland. Im Gegenteil, was die energetische Sanierung angeht, hängen wir zurück. Aber es gibt so einen gewissen Anreiz, gerade in Ballungsgebieten, natürlich vielleicht mehr zu modernisieren, als notwendig ist. Da brauchen wir ein anderes System. Da brauchen wir vielleicht auch eine Entschärfung der Duldungspflicht. Aber generell sollten wir nicht dahin gehen, die Modernisierung zu verteufeln oder Modernisierung zu behindern, sondern im Endeffekt profitieren alle davon, wenn Wohnungen energetisch besser werden, wenn sie barrierearm sind und wenn sie eben auch mehr Komfort bieten. Und davon sollten wir nicht abrücken.
Herr Schmidt, tut der Staat zu viel, blockiert er sogar mitunter Wohnungsneubauten, die jetzt gerade notwendig wären?
Das ist in Berlin auch ein bisschen eine ideologische Situation gerade. Die neue Verantwortlichkeit in der rot-rot-grünen Regierung tut meines Erachtens schon das, was sie kann. Und es geht dann eben nicht schnell genug und dann heißt es gleich, man wolle keinen Neubau. Es gibt im Moment 9 große Quartiere, die in der Außenstadt geplant sind, wo wirklich massiv gerade Vorplanungen laufen. Und man kann nicht erwarten, dass innerhalb von einem Jahr quasi die neuen Quartiere aus dem Boden gestampft werden. Das wäre auch nicht qualitätswahrend, sage ich mal, für den Städtebau. Ich denke, wir werden da vorankommen, aber ich glaube auch nicht, dass wir wirklich diesen Ausgleich von Angebot und Nachfrage überhaupt schaffen können. Es wird immer ein knappes Gut bleiben. Und da müssen wir einfach uns ehrlich machen und sagen, jede Wohnung, die gebaut wird, die vor allem bezahlbar gebaut wird, und daran hapert es eben auch, die ist richtig und wichtig und sollte auch schnell kommen. Aber dass damit dann in der Innenstadt irgendwie die Mieten gedämpft werden, das ist nicht so. Deshalb müssen da die Rahmenbedingungen für den Bestand einfach, ich sag mal, konsequent verschärft werden.
Also das ist ja eine steile These, dass dann die Mieten nicht gedämpft werden. Natürlich würde der Markt zum Ausgleich kommen, wenn es mehr Alternativen gibt. Das haben wir in den 2000er Jahren auch gesehen. Da war der Markt ja durchaus entspannt. Die Mieten sind kaum gestiegen. tatsächlich ist jetzt die Marktreaktion ja ganz klar, weil eben das Angebot zu knapp ist. Und wenn wir attraktive neue Stadtviertel schaffen und insgesamt mehr bauen, dann wird sich auch schnell der Druck auf die Mieten reduzieren. Sie haben recht, die Mieten werden vielleicht nicht fallen, aber zumindest die Dynamik abgeschwächt, was dann natürlich auch auf Dauer die Mieter entlastet. Also von daher sollten wir da schon den Fokus drauf setzen.
Naja, wir haben als Bezirk, der auch wirklich komplett in der Innenstadt liegt, da natürlich einen etwas anderen Fokus. Wir wollen einfach, dass die Menschen dort leben bleiben können. Und diese Ideologie, dass man einfach das für selbstverständlich hält, dass zum Beispiel Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Dass man dann sagt, ja, 10 Jahre habt ihr da noch eine Kündigungsfrist oder ähnliches, ist doch nicht so schlimm. Da sagen wir einfach, nee, das geht nicht. Also wir wollen wirklich, dass in den Innenstädten auch ein soziales Miteinander und auch eine Vielfalt da ist an Kultur, auch was Gewerberäume betrifft, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Da brauchen wir auch eine Antwort auf die Frage, wollen wir sozial vielfältige Innenstädte oder nicht? Und diese Städte, diese inneren Räume sind auch irgendwie ein Abbild unserer Gesellschaft. Und deshalb glaube ich, dass wir dort auch gemeinsam mit der Wirtschaft zu neuen Lösungen kommen müssten.
Aber ich sehe gerade bei dem Thema Gentrifizierung auch immer so einen gewissen Widerspruch. Auf der einen Seite sagen wir wollen sozial durchmischte Quartiere. Auf der anderen Seite sagen wir wollen Friedrichshain eigentlich komplett von Hocheinkommensbeziehern fernhalten. Das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch. Denn die Gentrifizierung führt ja gerade dazu, dass wir die Durchmischung haben, die wir erreichen wollen. Und das deutsche Mietrecht ist ja auch so gestaltet, dass der Bestandsmieter eigentlich sehr gut geschützt ist. Insgesamt kann man in Deutschland ja einen Mieter kaum verdrängen. Und von daher ist es ja sehr vorteilhaft, dass Leute auch dazukommen und dass wir dadurch ja auch eine Durchmischung erreichen, dass eben Haushalte, die eben ein höheres Einkommen haben, auch eben in diese Stadtbezirke ziehen. Und das ist ja erstmal eine gute Situation, wovon auch die Bewohner, die eben dort bleiben, ja auch profitieren können.
Aber schauen Sie, natürlich können Sie Kieze auch jetzt noch finden, wo, sagen wir mal, der Anteil von Menschen mit Transferleistungen sehr hoch ist und auch in den Schulen noch, sagen wir mal, 80% betrifft. Aber es kann nicht sein, dass man sagt, es ist euch geholfen, indem, sagen wir mal, die Hälfte von euch weg muss. Das geht einfach nicht. Und da bin ich auch ein bisschen, grantig, wenn ich so etwas höre, dass man sagt, ja, das ist die soziale Mischung, die wir wollen. Dieser Effekt, der mag ja irgendwie ganz von weit weg irgendwie sinnvoll sein, aber dort leben Menschen und diese Menschen, denen muss sozusagen in ihrer eigenen Logik geholfen werden, aber doch nicht, indem man sagt, ihr müsst weg und das muss hier der bessere Nachbar muss her.
Aber wir haben ja immer eine gewisse Fluktuation im Mietwohnungsmarkt. Also ich sehe es ein, diejenigen, die dort wohnen, in ihren Wohnungen sind, die sollten auch dort bleiben können. Das ist richtig. Aber wenn man auszieht, dann muss es doch auch wieder eine normale Mischung geben. Und auch Städte müssen sich doch auch weiterentwickeln können. Also gerade bei Berlin ist es doch so, aufgrund der Teilung haben wir eben auch eine besondere Stadtstruktur. Und wichtig ist doch für die Stadt, das richtig zu steuern und dann vielleicht auch Geld, das man in der Innenstadt verdient, dann auch zu nutzen, um eben bisher wenig privilegierte Stadtviertel dann auch zu unterstützen, gerade auch was die Schulen angeht. Ich glaube auch gerade die Mittelschicht oder auch Leute, die mit höheren Einkommen, die müssen nicht alle zentral leben, die gehen auch gerne an den Stadtrand, wenn es dort eben eine vernünftige Infrastruktur gibt. Und das muss eigentlich das Ziel der Stadt sein, nicht bestimmte Viertel zu konservieren, sondern tatsächlich eine vernünftige und dynamische Stadtentwicklung hinzubekommen.
Gut, aber da muss ich nochmal widersprechen. Also diese Idee, dass da Viertel konserviert werden, die ist auch wirklich ein bisschen abstrus. Also es ist eine, nehmen Sie einfach mal Friedrichshain-Kreuzberg, es ist einer der dynamischsten Bezirke wahrscheinlich Deutschlands. Also was da alles passiert, wie viel Bewegung da drin ist. Auch die Fluktuation ist eben sehr hoch, gerade bei kleinen Wohnungen. Es kommen ja wahnsinnig viele junge Leute und wollen auch viele junge Leute hier leben und gehen aber auch mal wieder weg. Es ist aber so, dass dieser Prozess eben in diesem Bezirk zum Beispiel, und das ist nicht untypisch, das ist nicht nur Berlin, dass der ja schon fortgeschritten ist. Und jetzt sagen wir, Leute, nee, so geht es nicht weiter, dass jetzt peu à peu alles in Eigentumswohnungen umgewandelt wird. Aber ich möchte es auch nochmal von Berlin wegbringen. Sie kennen ja vielleicht Richard Florida. Der hat das ja im Grunde alles so vor über 10 Jahren angefangen zu propagieren, dass die Städte sich schick machen sollen für die Talente, für die, ja jetzt heute wären es dann die Start-up-Leute und so weiter und auch tolerant sein müssen und mit Technologie und so weiter und dass eben dann Städte prosperieren. Mittlerweile sagt der selber, es gibt jetzt einen The Winner Takes It All Urbanism. Das heißt, es geht einfach darum, dass jetzt die Reichen sozusagen und die Wohlhabenden und nicht die Mega-Reichen, ja, aber dass die sozusagen in den Immobilienmärkten bedient werden und die anderen nicht. Und wenn Sie als jemand, der jetzt sozusagen auch sehr drinsteckt in der Materie, an der Stelle nur dabei bleiben und sagen, ja, es ist schon in Ordnung, wenn wir da die soziale Mischung herstellen und wenn die Leute in die Peripherie gehen und wenn wir das Geld, was wir sozusagen die Steuerzahler in der Innenstadt zahlen, dann in die Peripherie, in die Infrastruktur investieren, Da haben Sie, glaube ich, auch den, sozusagen den Gang der Dinge nicht so ganz durchdrungen, der nicht nur Berlin betrifft.
Genau, müssten wir nicht auch auf abschreckende Beispiele schauen, wie London oder Paris oder New York, die ja gerade wirklich eigentlich keine positiven Beispiele für Investorentätigkeit bieten, Herr Vogländer?
Naja, das Beispiel Florida ist natürlich richtig. Natürlich, wir müssen schauen, dass wir eine Durchmischung hinbekommen. Das ist richtig. Wir müssen die Stadt für alle Schichten auch attraktiv halten. Aber es geht halt auch um die Wahl der Mittel hier. Und die Milieuschutzsatzungen nach Berliner Vorbild sind nun sehr drastisch, bedeutet eben auch teilweise wirklich einen Modernisierungsstopp. Wenn wir jetzt die Preise künstlich niedrig halten in Berlin, dann ziehen wir eigentlich noch mehr Menschen an. Und es wird natürlich immer mehr die Frage gestellt, warum fördert ihr immer mehr Berlin oder Köln oder andere Großstädte? Warum tut ihr nicht mehr für das Land? Ich glaube, da müssen wir auch hingehen, dass wir eben über Verbesserungen im ÖPNV, über Verbesserungen in der Bahnverbindung, in Mobilitätskonzepten dann auch versuchen, darüber die Städte zu entlasten.
Wie könnten denn solche Anreize überhaupt aussehen für die Wohnungswirtschaft? Nach einer Umfrage heißt es ja, dass ungefähr 2/3 der Unternehmen durchaus Investitionen in Sozialwohnungen bereit wären, aber nicht unter den aktuellen Bedingungen. Stichwort Mietpreisbremse. Wie könnten dann Ihrer Meinung nach, Herr Vogländer, Anreize aussehen?
Na, wir können schon feststellen, dass Bauland ja einfach der knappe Faktor im Moment ist. Und es gibt viele Projektentwickler, die gerne bauen wollen, aber kein Bauland haben. So, und die Stadt kann das natürlich nutzen. Sie kann beispielsweise Konzeptvorgaben machen, wie das in Hamburg teilweise gemacht wird, dass dann unter anderem gesagt wird, ich verkaufe an den Investor, der mir das beste Angebot macht. Nicht nur preislich, was das Grundstück angeht, sondern der eben auch möglichst 2- und 3 Zimmerwohnungen zum Beispiel zu vernünftigen Preisen herstellt. Wir müssen aber auch sehen, wir haben ein ganz großes Problem im Neubau, das sind einfach die Baukosten. Und die Baukosten sind in den letzten 20 Jahren peu à peu gestiegen, sehr stark gestiegen. Zum einen natürlich wegen Material und Arbeit, aber vor allen Dingen wegen den Standards, die wir verlangen. Und ich glaube, auch da müssen wir drüber nachdenken, ob wir all diese Standards tatsächlich brauchen. Denn die sind natürlich wirklich kostentreibend und in einer Situation, wo wir wirklich Wohnungsnot haben in den Ballungsräumen, wo wir auf der anderen Seite aber auch wissen, dass wir vielleicht manche Wohnungen nur 20 Jahre vielleicht noch brauchen, müssen wir einfach auch überlegen, ob wir da flexibler werden können und vor allen Dingen günstiger bauen können.
Ja, da haben Sie schon einen Punkt angesprochen, der richtig ist. Wir sehen es ein bisschen anders. Wir sagen nicht so sehr, es muss das Thema energetische Sanierung ist nicht so sehr das Problem, sondern dass zum Beispiel die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft wurde im Jahr 89. Damals vielleicht verständlich, weil es keine Wohnungsmarktkrise gab, aber dadurch könnte man, wenn man sie wieder einführt, also da Steuerentlastung schafft, 20% der Baukosten runternehmen. Also ich glaube, dass wir Bauland zur Verfügung stellen sollten. Also ich spreche jetzt mal bundesweit. Man kann natürlich Bauland an gemeinwohlorientierte Akteure abgeben, aber dann auch nicht bitte mit diesen Bindungen, wo dann nach 20 Jahren das alles wieder ausläuft, sondern dann bitte nachhaltig. Und dann kann man auch das Bauland sehr günstig abgeben. Man könnte eben die Steuervergünstigung einführen. Und so wird meiner Meinung nach ein Schuh draus.
Da bin ich ganz kritisch, was die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft angeht. Wir haben im sozialen Wohnungsbau gerade mal 45% der Mieter, die armutsgefährdet sind, also 60% des Medianeinkommens haben. Das heißt, wenn wir da noch mehr Förderungen machen und noch mehr Steuervergünstigungen, dann fördern wir mit großer Wahrscheinlichkeit viele Haushalte, die gar nicht diese Unterstützung brauchen. Deshalb bin ich ein großer Freund davon, eher auf die Subjektförderung zu gehen, stärker das Wohngeld in den Fokus zu nehmen, stärker hier zu unterstützen und tatsächlich den Markt da funktionieren zu lassen. Also von daher bin ich da sehr skeptisch, was diese gemeinwohlorientierte Wohnungsgemeinnützigkeit angeht. Es gab gute Gründe, 1989 das abzuschaffen. Das war ja nicht nur der Fall, dass die Wohnungsnot nicht mehr so groß war, sondern es war auch die Situation, dass es da eben viele Skandale gab, wenig effizient gearbeitet wurde. Und da wollen wir sicherlich nicht zurück.
Ja, aber was ich nicht verstehe ist, mittlerweile geht es doch gar nicht mehr darum, dass man nur die Ärmsten der Ärmsten mit Wohnraum versorgt, sondern es ist wirklich so, dass es hier ein volkswirtschaftliches Problem gibt. Es wird einfach wahnsinnig viel Geld aus den Finanzmärkten, die sonst nirgendwo mehr eine Rendite finden, in den Immobilienmarkt reingepumpt. Dort werden die Mieten erhöht, damit bezahle ich quasi meine eigene private Rentenversicherung. Und das Ganze ist ein Mechanismus, der eigentlich keinen Sinn macht. Ich verstehe Wohnen und Wohnraum als etwas, was eine Infrastruktur darstellt für alle. Und wenn wir da einen Grundkonsens hätten, einen gesellschaftlichen, wie wir eben auch gesagt haben, zumindest in manchen Städten, wir wollen weg von der Privatisierung der Gemeingüter, also das ist Wasser, das ist Strom, das sind solche Themen wie fast schon Erde, Wasser, Luft, ja, also die Grundelemente des Lebens. Und so verstehe ich das auch beim Boden zum Beispiel. Die Bodenpreise explodieren. Es wird einfach ein Gewinn überhaupt nicht abgeschöpft, der eher was damit zu tun hat, dass die Städte hier die Infrastruktur haben, dass die Städte attraktiv sind. Das ist eine Leistung von allen Menschen gemeinsam. Und einzelne Personen, die hier den Boden besitzen, teilweise eben auch unbebauten Boden, lassen ihn liegen. Damit wird quasi spekuliert und man hat Gewinne, für die man überhaupt nichts geleistet hat. Also nochmal mein Appell, es bräuchte eigentlich eine grundlegende Betrachtung. Eine Bodenreform bräuchte es. Es bräuchte einen Konsens, dass Wohnen etwas ist, was dem Gemeinwohl dient und nicht ein Handelsgut ist oder ein Spekulationsgut ist. Und wir bräuchten auch Akteure, sowas wie, ich denke, eine Bodenstiftung, die auch jede Kommune selber gründen könnte. Wenn Sie Effizienzbedenken haben, habe ich dafür volles Verständnis. Dann sind wir aber mittlerweile, glaube ich, weiter. Allein wenn wir mal ganz klein anfangen, 350 Selbsthilfehäuser gibt es, die waren mal früher besetzt. Das Stichwort ist ja auch nicht unwichtig in dieser Debatte. Und die sind extrem günstig, die Mieten. Die sind auch modernisiert oder saniert. Natürlich gibt es dort auch Menschen, deren Einkommen mittlerweile höher ist. Und vielleicht sollten die sogar solidarisch sein mit dem Ganzen. Wir könnten auch zum Beispiel sagen, dass diese Häuser, die mal profitiert haben in einer anderen Situation, dass die ihren Boden stiften, dass sie also auch eingehen in so ein ganzes Konstrukt. Ich glaube, wir müssen da innovativ sein. In den USA mit den Community Land Trusts passiert das schon. Ganz anderer Kontext, weiß ich auch. Aber wir sehen uns nicht als sozusagen Wahrer von irgendeiner Struktur, die unter die Käseglocke kommt, sondern wir glauben, dass wir einfach auch mit ganz neuen Instrumenten gut arbeiten können. Vielleicht sogar mit Ihnen zusammen.
Lassen Sie mich mit einem Zitat noch einmal fortfahren. Ich zitiere: Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Zitat Ende. Ein Satz, der quasi gegen die Bodenspekulation gerichtet ist. Und das ist kein Auszug aus einem Wahlprogramm etwa der Linkspartei, sondern ein Zitat aus der Bayerischen Staatsverfassung nach dem Grundsatz Eigentum verpflichtet. Herr Vogtländer, wäre nicht auch das als ein Grundsatz für die Baupolitik der Bundesregierung wünschenswert?
Na, das ist schon richtig. Also die Bodensteigerungen müssen auch der Gesellschaft zugutekommen, das ist richtig. Und wir vertreten ja auch das Konzept, dass wir die Grundsteuer in Richtung einer Bodenwertsteuer weiterentwickeln müssen. Bei einer Bodenwertsteuer ist es gerade so, dass der Staat, also beziehungsweise die Kommune, an den Wertsteigerungen des Bodens teilhat. Das hat mehrere Vorteile. Das ist relativ einfach zu erheben, weil die Bodenrichtwerte vorliegen. Das bedeutet aber auch, dass ich starke Anreize habe, schnell zu bebauen. Wir haben tatsächlich im Moment ein Problem. Baulandpreise werden jedes Jahr teurer, gerade in den Großstädten teilweise um 10-20%. Und da lohnt sich das Warten dann für einige Eigentümer. Wenn es so eine Bodenwertsteuer gäbe, wäre das nicht mehr der Fall. Dann steht diesem Wertsteigerung zumindest eine Steuer entgegen und setzt Anreize, schneller zu bebauen. Und das Dritte ist tatsächlich, diese Bodenwerte, die steigen auch deswegen, weil die Stadt attraktiv ist, weil die Stadt vielleicht richtige Entscheidungen getroffen hat, die Infrastruktur verbessert hat. Daran würde sie dann auch direkt partizipieren über die Bodenwerte. Von daher wäre das schon eine sinnvolle Maßnahme, eine solche Steuer einzuführen.
Herr Schmidt? Ja, da haben wir wirklich einen Konsens. Also an der Stelle muss was gemacht werden. Und ich bin sehr gespannt, ob die Bundesregierung das tut. Ich habe da meine Zweifel, weil es einfach auch eine sehr komplexe Materie ist. Ein bisschen was wird in die Richtung gehen, aber ob es so scharf kommt, wie ich es mir eigentlich wünsche, mal schauen.
Unsere Zeit geht leider langsam zu Ende. Ich danke Ihnen jedenfalls schon einmal für diesen, wie ich finde, sehr informativen und auch engagierten Schlagabtausch. Eine Streitkultursendung endet nun aber nicht, ohne dass den beiden Kontrahenten am Schluss die Frage gestellt wird, ob sich für Sie unter den Argumenten der jeweiligen Gegenseite nicht eines gefunden hat, das Sie besonders zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe hier einige Konsenspunkte schon ausgemacht in unserer Debatte. Herr Vogtländer, wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich fand insgesamt die Diskussion sehr spannend und gewinnbringend und ich denke, es gibt schon einige Beispiele, die wir aus dem Ausland uns einfach mal anschauen müssen. Da hat Herr Schmidt sicherlich den einen oder anderen Impuls auch nochmal gesetzt, was zum Beispiel die USA angeht und die Möglichkeiten des Eigentumserwerbs für Schwellenhaushalte. Das sind sicherlich Themen, die ich mir nochmal anschauen werde und weiter zu forschen werde.
Herr Schmidt?
Ja, ich fand es ganz spannend, also dass Herr Vogtländer ja das Thema mit der sozialen Mischung thematisiert hat, zwar ein bisschen aus einer anderen Richtung, aber ich glaube, dass wir da insgesamt einen Konsens haben und vielleicht sollte man das Ganze mal ja wirklich vertiefen und schauen, wo dann nochmal die Schnittmengen sind, auch bei Instrumenten, die man auch nur gemeinsam wirklich umsetzen kann, mit aller Kraft gemeinsam umsetzen kann.
Ja, und damit endet schon unsere Streitkultur zur Frage, ob das Wohnen zum Luxus wird, beziehungsweise was muss geschehen, damit es nicht so weit kommt. Mit dem Baustadtrat von Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt und Professor Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Probst und sagt: Danke fürs Zuhören, guten Abend.